Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Während das Mama-Werden eine ziemlich lange Einleitung mit sich bringt, da man ja so 9 Monate ungefähr hat, um sich auf das Baby vorzubereiten, ist das beim Papa-Werden ein bisschen anders. Klar bekommt man den ein oder anderen Tritt in den Bauch der Partnerin mit oder auch das Baby-TV bei den Ultraschallterminen. Aber so richtig spüren und begreifen tut man das Ganze unter Umständen erst, wenn das Baby wirklich da ist. Wir wollen heute verschiedene Seiten des Papa-Seins beleuchten und verstehen, was die neuen Väter eigentlich ausmacht. Auch den ein oder anderen Tipp wird es gleich geben. Dafür spreche ich mit den echten Papas. Das sind die beiden Hamburger Papas, Marco Kral, stellvertretender Chefredakteur der Men's Health und geistiger Vater der Men's Health Dad und zweifacher Papa, und Florian Schleinig. Er ist Fotograf und von der Gattung her was mit Medien oder auch Content. Er produziert Inhalte digitaler Marken und baut gerade ein Netzwerk aus Coaches auf, die Menschen mit Ängsten, Einsamkeit und Unsicherheit ein Ohr schenken und ehrenamtlich zuhören. Er ist Vater von einem Kind. Zusammen berichten sie in ihrem Podcast Echte Papas, dem Pendant zu dem Podcast und Blogmagazin Echte Mamas über das Vaterleben. Wie alt sind denn eure Kinder eigentlich? Fangen wir mal mit dir an, Flo.
Meiner ist 4 Jahre alt.
Okay, noch recht klein. Ja, und deiner, Marco, oder deine?
Genau, ich habe 2 Kinder, die sind da schon etwas älter. Zuerst kam mein Sohn, der ist inzwischen 14, und meine Tochter ist jetzt 11 Jahre alt.
Okay, super. Und hättet ihr nach der Geburt eine Gebrauchsanweisung für das Baby gerne gehabt?
Ich glaube, ich habe sowas wie eine Gebrauchsanleitung gehabt, die man im Vorfeld schon geschenkt bekommt. Es gibt ja doch einiges an Literatur heutzutage, was junge Väter, also ich gehe jetzt mal einfach nur von Vätern aus, darauf vorbereitet, was kommen kann. Aber ich glaube, wir sind alle natürlich dann eine Nummer klüger, wenn das Baby da ist und alles lebt und sich verändert, dann glaube ich, hilft auch so manche generelle Gebrauchsanleitung nur so semi.
Genau. Und wie war es bei dir, Marco?
Also man muss ja sagen, ein Kind ist ja kein Auto oder ein Telefon. Gebrauchsanleitung passt vielleicht auch nicht so richtig. Bei mir war es ganz lustig, wenn wir tatsächlich bei dem Begriff Gebrauchsanleitung bleiben, dass ich beim zweiten Kind dann kurzfristig dachte, so, jetzt weiß ich alles. Also mein Sohn war da und nach 2,5 Jahren war meine Frau wieder schwanger. Das Kind kam auf die Welt und ich dachte so, ich weiß, wie der Hase läuft. Das dachte ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie 10 Minuten, und danach hätte ich mir tatsächlich wieder eine Gebrauchsanleitung gewünscht, weil es ist wirklich so, man kann 100 Kinder haben und jedes Kind ist anders.
Das stimmt.
Insoweit gibt es keine universelle Gebrauchsanleitung.
Das stimmt. Allerdings, wir hatten tatsächlich so ein Baby-Manual, ja, und wir hatten natürlich auch mal super Hebammen, ja, so ist es nicht, aber mein Mann hat immer ganz gerne da reingeguckt für, ich weiß auch nicht mehr was, nochmal wie, was für Stilltechniken gab es, ist nochmal so ein bisschen Spickzettel oder irgendwie, manchmal war das ganz hilfreich, muss ich sagen.
Das stimmt, und also wie gesagt, meine Kinder sind schon 11 und 14. Inzwischen gibt es ja auch viele tolle Apps, die auch schon in der Schwangerschaft, die ja als Vater auch mehr über die Schwangerschaft und die Frau sagen. Also das ist schon hilfreich, wenn man weiß, so, wie sieht es denn inside aus?
Genau. Also deswegen haben wir ja auch unseren Hey-Papa-Kurs. Genau.
Ich glaube, dass heute die Aufklärung dahingehend im Vorfeld auch wahnsinnig besser ist als noch vor 20 Jahren oder, wie du gerade sagtest, Marco, vor 14 Jahren.
Auf jeden Fall. Und so ein Hey-Papa-Kurs ist natürlich super, weil man muss möglichst ganz früh die Väter oder die werdenden Väter abholen, damit sie erst gar keinen Nachteil, finde ich, bekommen. Mhm. Weil die Frau ist natürlich automatisch durch die Geburt einfach immer im Vorteil. Und wenn man dann die Väter in der Schwangerschaft schon abholen kann und sie ganz dicht an Frau und Kind bringen kann, also so dicht wie es geht in dieser Zeit, dann ist das super, finde ich.
Ja, und ich meine, das Schöne ist ja, heutzutage wollen das ja viele Männer auch, ne? Vor ein paar Generationen wäre das ja so noch gar nicht möglich gewesen. Und deswegen kommt ja jetzt auch so vieles erstmal auf, weil die Männer jetzt erstmal sagen, okay, natürlich, klar bin ich beim Geburtsvorbereitungskurs dabei und bei der Geburt natürlich auch.
Auf jeden Fall. Man verpasst ja auch so viel, oder? Und es hat ja noch nie geschadet, neue Impulse zu bekommen, muss man sagen. Warum sollte man sich da außen vor nehmen? Und es ist ja nun auch nachgewiesen, dass es bindungstechnisch sehr viel wichtiger ist, wenn man schon von Anfang an dabei ist. Also meiner Meinung nach hat es nur Vorteile.
Ja. Wie hat euch das Papa-Sein eigentlich verändert? Oder hat es euch überhaupt verändert?
Natürlich hat es verändert. Also ich würde sehr, sehr doll lügen, wenn ich sage, nein, das Papa werden oder das Papa sein hat mich nicht verändert. Es hat mich verändert und ich, wenn ich das jetzt heute zurückblicke, es sind ja erst in Anführungsstrichen 4 Jahre, obwohl die 4 Jahre mir schon wie 20 vorkommen manchmal. Und es ist dahingehend eher so für mich der Schritt oder die Stufe zum Erwachsensein plötzlich da. Also ne, Erwachsensein ist ja eigentlich ein Gefühl. Ne? Also wenn man immer von irgendwie die Erwachsenen spricht, dann ist es auch eher so eine rudimentäre, der ist ausgewachsen von einer Körperlichkeit her Begriff. Aber so richtig Erwachsensein, das ist ja eher ein Gefühl, dafür muss man sich entscheiden. Und ich glaube, für mich war die Entscheidung da, oder ich habe die Entscheidung irgendwie unbewusst getroffen, dann als der Zwerg auf die Welt kam, zu sagen, so jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich da noch ein Stück weit Verantwortung und ich glaube, dass das Hand in Hand geht. Das ist eine bedingt das andere. Kriegst du mehr Verantwortung, hast du natürlich die Wahl, entweder du nimmst sie an und wächst daran oder eben nicht. Ich habe mich für die erste Wahl entschieden oder für die erste Seite und bin daran gewachsen und ich wachse natürlich auch immer noch und jeden Tag und das wird die nächsten 20, 30 Jahre hoffentlich auch so weitergehen und insofern hat mich das Papa-Sein schon sehr verändert. Also es ist eine sehr tolle Zeit und ich finde, es gibt so ganz viel auch so mentales Wachstum mit einem mit. Ne? Man überlegt viel viel mehr oder man durchdenkt viel mehr. Man durchdenkt auch immer die Konsequenzen dabei, wenn ich jetzt das tue, was hängt da für ein Rattenschwanz dran und so. Also ich finde, da passiert oder ist eine ganze Menge bei mir passiert und insofern ja, ist das
ja.
Ja, dem kann ich mich im Grunde nur anschließen. Wie Flo gerade schon sagt, ist es wirklich so, es verändert dich nicht einmal, das Papa-Sein, es verändert dich jeden Tag. Ja. Und je älter die Kinder werden, finde ich persönlich, ich meine, da kann Flo natürlich jetzt noch nichts zu sagen, aber meine sind jetzt Teenies und ich verändere mich, ich lerne jeden Tag von ihnen, natürlich nur in Nuancen, ne? Die krempeln mich jetzt nicht komplett um, aber, und ich wachse an ihnen. Und das ist auch das Tolle sozusagen, dass man auch sich selbst immer nochmal optimieren oder justieren
kann. Oder hinterfragen.
Ja, genau, oder hinterfragt wird, gerade bei Teenagern.
Genau, ja. Genau, also was habt ihr euch anders vorgestellt am Papa-Sein? Oder was sagt einem vorher eigentlich niemand?
Also ich glaube tatsächlich, mir ging es so, und da bin ich sicher nicht der einzige Vater, dass das für mich schon so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser war, obwohl beide Kinder Wunschkinder waren. Aber man kann es, glaube ich, nicht erklären, man muss es erleben. Und diese Tatsache, dass dann plötzlich da ein kleiner Mensch ist, der mit dir zusammen und deiner Partnerin wächst und sozusagen ja auch dieses Paargefüge zu einem Familiengefüge macht und die Liebe, die daraus entwächst und die Verantwortung, das ist, glaube ich, schwer in der Theorie jemand verständlich zu machen. Und deshalb könnte mir das im Vorfeld 1000 Leute gesagt haben, ich hätte es, glaube ich, nicht verstanden und gefühlt.
Mhm. Ja, da muss ich mich diesmal Marco anschließen. Also aufgrund dieses Internets und so, es gibt ja doch eigentlich zu jeder Frage irgendwie eine Antwort. Und es gibt auch ganz viele Erfahrungen, die dort geteilt werden und ganz viel Informationen und Input. Und ich glaube, man hat im Vorfeld, gerade wenn man sich darauf freut und wenn man natürlich eine gewisse Vorstellung davon hat, mag sie naiv sein oder vielleicht eher, ich würde sagen, nicht so geprägt von den Erfahrungen, die man danach macht, dann kommt man gar nicht auf die Idee, all diese Informationen zu suchen, obwohl sie eigentlich präsent sind. Die sind in Podcasts heutzutage präsent, es gibt ganz viele Bücher, es gibt ganz viele Blogs, überall findest du irgendwas dazu. Ich glaube, das, was einen am Ende des Tages so richtig den ich will nicht sagen den Boden unter den Füßen zieht, aber zumindest so ein bisschen den Haken an der ganzen Sache bringt, ist halt wirklich die pure Erfahrung zu machen. Viel vorher lesen, okay, da kann einem ganz viel erklärt werden, aber wenn man diese Erfahrung selber nicht gemacht hat, dann kann man diese Information einfach nicht so, glaube ich, richtig verarbeiten. Erst im Nachhinein kommt ja der Aha-Effekt. Ah, stimmt, davon haben die gesprochen, so fühlt sich das an.
Aber Sarah, du hast ja noch eine zweite Frage gestellt, nämlich was sagt einem vorher niemand? Yeah. Und da muss ich aus meiner Erfahrung zum Beispiel sagen, also bevor mein Sohn auf die Welt kam, hatte meine Frau 2 Fehlgeburten. Yeah. Und das hat mir tatsächlich niemand gesagt. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist aus einem guten Grund hat das niemand gesagt, weil das in unserer Gesellschaft so verankert ist. Die ersten 3 Monate sagt man nichts, weil es könnte noch was schief gehen. Mm. Und wenn was schief geht, dann sagt man halt auch nichts.
Ja.
Das ist ein Selbstschutz, verstehe ich, aber aufgrund dieser Spirale wird auch niemand, also erfährt man gar nicht, dass Fehlgeburten tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich sind, jedenfalls in den ersten 3 Monaten.
Stimmt, ja.
Und dann, also mich hat das total überwältigt und kalt erwischt, muss ich sagen.
Ja.
Weil ich dachte so, das ist die Ausnahme. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, das ist die Regel, aber es kommt schon häufiger vor.
Ja.
Und da hätte ich ganz gerne schon, also wenn man dieses Thema ein bisschen aus der Tabuzone nehmen könnte, glaube ich, wäre man manchmal ein bisschen besser vorbereitet.
Da hast du absolut recht. Ja,
das stimmt. Das dieselbe Erfahrung hatten wir auch, bevor unser Sohn geboren wurde, hatte meine Frau auch eine Fehlgeburt. Und das war natürlich für uns sehr schrecklich und auch für mich. Aber eben, weil ich die Info nicht hatte, dass das überhaupt nicht so unwahrscheinlich ist, dass das eigentlich dazu gehört, wenn man so will. Und da hat Margot absolut recht. Ich glaube, da liegt heutzutage noch ein wahnsinniges Tabu drauf, darüber überhaupt nicht zu sprechen.
Und Flo, das zeigt mal wieder irgendwie, das ist total typisch. Ich erzähle davon und plötzlich erzählen du oder ganz viele andere auch davon, aber halt erst im Nachgang.
Ja, genau.
Ne? Man hätte die Unterstützung in dem Moment, wo es dann wirklich passiert, gebraucht.
Ja.
Aber da schweigen alle sich aus.
Ja.
Und das ist echt manchmal für die Beteiligten schwierig.
Ja, ich glaube, das kommt aber. Es kommt so langsam, weil wir jetzt merken, mit wie vielen Themen wir eigentlich um die Ecke kommen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich völlig tabuisiert waren. Und ich glaube, dass wir in der Liste noch nicht an dem Punkt angekommen sind, auch das Thema Fehlgeburten einfach wirklich mal nicht zu diskutieren, aber zumindest zu emotionalisieren und aber auch ein bisschen zu versachlichen, sodass man irgendwie eine Waage halten kann und das nicht als
Versagen auch.
Ja, Versagen.
Ja,
genau.
Ja. Also genau, das wirklich, das, ich finde es auch wirklich an der Zeit, dass es enttabuisiert wird. Man ist nicht schuld, wenn das passiert, sondern das ist die Natur. Und gerade als Mutter macht man sich da auch wirklich Vorwürfe. Also ich hatte auch vor dem ersten Kind auch eine Fehlgeburt in der 11. Woche und ich hatte davor so einen Mini-Tauchunfall, wo ich einfach gar nicht wusste, dass ich schwanger war und deswegen war ich eben tauchen. Und ich habe das immer auf diesen Tauchunfall geschoben, obwohl mir meine Frauenärztin gesagt hat, nein, das kann immer sein, dass sich kein Herzschlag bildet. Ja, da muss man also dann wirklich raus und das hilft, glaube ich, sehr darüber zu reden. Also das ist ein Thema, denke ich, was einem vorher niemand sagt. Aber ich habe mal, als mein Großer noch klein war, so einen ganz interessanten TED-Talk gesehen von einem Paar, die hatten früher so einen Lifestyle-Blog. Da haben sie wirklich ganz viele Themen eben besprochen. Die haben gesagt, wieso sagt einem das vorher keiner? Ja, vorher in die so ein, irgendwie so ein Party-Leben. Und tatsächlich haben Sie ja auch, oder es ist ja auch bekannt, dass wenn man Eltern wird, dass die Kurven, ob es einem super gut geht oder gar nicht gut geht, einfach viel extremer werden als vorher, weil man sich natürlich total freut, wenn das Kind da ist, aber auch fürchterlich mitleidet, wenn es dem Kind nicht gut geht oder wenn man sich Sorgen macht.
Bestimmt, ja.
Also ich finde, das ist auch etwas, was einem auch vorher keiner sagt. Diese Verantwortung, die man dann hat und dann wacht man auf und irgendwas ist und man fragt, was soll ich jetzt machen? Also so hat man sich, glaube ich, vorher noch nie um einen Menschen gekümmert. Noch was zu dem Thema, wie haben euch die Geburten eurer Kinder geprägt?
Also tatsächlich im Kreißsaal, meinst du? Oder
im Nachhinein vielleicht auch, was euch vielleicht mit auf den Weg gegeben hat?
Also das ist natürlich ein sehr emotionaler Moment, den ich tatsächlich zweimal ja miterleben durfte. Und bei uns war es beispielsweise so, dass die Geburten total gleich anfingen, aber dann unterschiedlich verliefen. Also es war wirklich so bei meinem Sohn, meine Frau hatte den Blasensprung irgendwie um Mitternacht, dann ging es ins Krankenhaus und irgendwie mittags um 12 oder 1 war er dann endlich da. Also 12 Stunden hat das dann gedauert. Und mit dieser Erfahrung sind wir in die zweite Geburt gegangen. Auch da hatte meine Frau um Mitternacht den Blasensprung.
Sehr verrückt. So.
Aber tatsächlich war meine Tochter eine Stunde später auf der Welt.
Aha. Ja, Wahnsinn.
Und das zeigt einfach so als Initialzündung sozusagen, wie unterschiedlich es sein kann. Ich sagte ja vorhin auch schon so, jedes Kind ist anders. Das war sozusagen schon bei der Geburt so bei uns. Ne? Die Kinder sind jetzt immer noch total unterschiedlich. Mhm. Und
ich habe mal gehört, das sagt auch ganz viel aus, wie die Kinder auf die Welt kommen. Merkt man da einen Unterschied?
Also tatsächlich kann man jetzt sagen, irgendwie von den Charakterzügen unserer beiden Kinder passt das zu den Geburten. Mhm. Also mein Sohn hat sich Zeit gelassen und ist jetzt auch immer noch so ein bisschen ein überlegterer Typ und die Tochter ist tatsächlich viel impulsiver und das hat sich ja auch schon in der Geburt gezeigt.
Mhm, mein zweites Kind war auch so ein Sektkorken auf jeden Fall.
Wie ist es bei dir, Flo?
Also, ich überlege halt, ob das wissenschaftlich, statistisch bewiesen ist, dass wie die Geburt verläuft, so am Ende die Kinder zu Menschen werden. Also dass man da die ersten Charakterzüge entdeckt.
Ich habe jetzt keine statistischen Erhebungen gemacht, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, das ist jetzt hier das fundiert nicht auf irgendeiner wissenschaftlichen Basis.
Ich denke halt darüber nach, weil auch bei uns war das so, also was heißt auch, bei uns war es so, die erste, also es kam nichts, also unser Zwerg, der war neun Tage drüber und also es war wirklich kein Fruchtwasser mehr enthalten, also das war alles, also er musste quasi eingeleitet werden, die Geburt und die ersten Kontraktionen kamen und das dauerte 24 Stunden und es kam irgendwie nichts und jedes Mal, wenn dann eine Kontraktion kam, dann verloren sich seine Herztöne quasi, also die sanken dann und wir behaupten mal, dass es doch, dass er ein Sensibelchen war. Aber so ist er heute auch. Also er ist sehr sensibel und irgendwie, wenn ich das jetzt so vergleiche, vielleicht bildet man sich das auch ein, aber ihr habt ja auch gerade schon so Ähnlichkeiten zwischen Geburtsvorgang und wie sind die Kinder heute hergestellt, würde ich auch sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass da schon so die ersten Anzeichen gegeben werden, wie der Mensch dann später sein wird.
Nochmal zurück zu meiner Frage, was hat dich da besonders geprägt?
Ach so, ja, stimmt. Am Ende war es eine Sektio, also ein Kaiserschnitt, und aber auch, weil sich nichts tat, also er wollte einfach nicht. Und dann war es halt wirklich so letzter Poeng und dann kam halt der Kaiserschnitt und das hat uns, glaube ich, alle geprägt. Also mich vor allem, meine Frau auch, weil wir waren eigentlich darauf aus, so, ja, eine natürliche Geburt dauert vielleicht ein bisschen länger. Das war dann doch eher anders. Und ich glaube, das war im ersten Moment auch schon in gewisser Weise ein Schock, weil meine Frau durch die Einleitung natürlich eher in die Richtung normale Geburt gepusht wurde.
Mhm.
Und dass der Zug da an Fahrt gewann und mit einem Mal wurde die Notbremse gezogen und wurde in die andere Richtung umgeleitet. Und das war für sie natürlich auch rein körperlich, also physisch war das, für den Körper war das also purer Stress sozusagen, weil erst hast du.
Wie war das für dich auch, das mit anzusehen?
ja, das ist, also ich verlor mich quasi so ein bisschen in meinen Tunnel. Ich muss jetzt das erste Mal in ein OP. Mhm. Da ich jetzt nicht so der große Fan von Krankenhäusern bin, schon gar nicht von OPs, war das für mich so, okay, jetzt Kittel und ne, das ganze Programm plus dann eben dann im OP sitzen und neben einem so den Anästhesisten sitzen haben.
Mhm. Ich glaube, das ist das schwierigste Wort der deutschen Sprache.
Ja. Gynäkologe ist auch nicht einfach.
Ja. Aber sag das mal auf Englisch.
Und das hat mich natürlich geprägt und es hat sich bis heute quasi eigentlich auch gehalten, so dieses, ich weiß immer noch, wie sich das anfühlt, ich musste, das, was mich so getroffen hat, wir hatten keine Möglichkeit, ein Familienzimmer zu kriegen, insofern musste ich abends dann nach Hause ich weiß noch, ich habe vor der Tür gestanden, das war im Mai, und ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich mir natürlich heute kann man ja Handy mit reinnehmen und Videos und Filme und Fotos machen, und habe mir das natürlich wieder angeguckt und war sofort wieder ergriffen, einfach weil natürlich eine enorme Anspannung einfach über Phasen hin erst abgefallen ist, ne? Weil die Anspannung als solches, ja, passiert jetzt 24 Stunden nichts, der will irgendwie nicht, und dann immer wieder dieses, oh, seine Herztöne sinken, und bis hin dann zu, okay, jetzt musst du in den OP, also ich glaube, ich habe lange nicht so viel Stress gehabt, noch nicht mal bei Prüfungen so viel Stress gehabt wie da, über so einen langen Zeitraum, und das ist dann natürlich auch abgefallen, und das hat sich trotzdem festgefressen, aber ich möchte diese Erfahrung ehrlich gesagt nicht missen, weil die gehört zum Leben und ist ein Teil der Geburt, also es gibt halt solche Geburten und solche Geburten, gibt halt die schnelle wie bei Marco und es gibt die weniger schnelle wie bei uns, und irgendwie trotzdem am Ende ist es wichtig, sind sie gesund, kommen sie auf die Welt und kann das Abenteuer Familie losgehen.
Also ihr wisst ja auf jeden Fall, dass der Kaiserschnitt notwendig war, und das hat euch wahrscheinlich dann im Nachhinein auch, weiß ich nicht, gestärkt, zusammengeschweißt, kann ich mir vorstellen.
Sozusagen, genau.
Um das mal zusammenzufassen. apropos zusammengeschweißt, hat sich da durch das Elternwerden etwas in der Paarbeziehung verändert? Und wenn ja, inwiefern? Ihr könnt euch aussuchen, wer zuerst antwortet.
Mach du mal, Marco.
Also ich finde, es ändert alles, oder? Also weil letztendlich muss man sagen, ist man kein Paar mehr, sondern eine Familie, was jetzt nicht bedeutet, dass man die Paarbeziehung aus den Augen verlieren soll, um Gottes Willen. Aber natürlich in erster Linie, jetzt ist man nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Und natürlich ändert sich da was. Und es gibt da eine Nummer drei, und umso wichtiger ist sozusagen, dass man auch an der Paarbeziehung weiter arbeitet. Aber es macht es natürlich nicht leichter. Also soweit ein großes Ja mit Ausrufungszeichen.
Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Flo?
Nein, also
Ausrufungszeichen.
auch das ist natürlich wieder eine enorme individuelle Erfahrung, die da jeder und jedes Paar auch miteinander macht. Und natürlich, also ich bin Systemiker ich sage jetzt mal Haus aus, als systemischer Coach und habe mich viel mit der Systemtheorie auch beschäftigt. Und ich sehe ein Zwei-Mann-Paar, also quasi Mann-Frau, Mann-Mann oder Frau-Frau, letztendlich als System. Das gut funktioniert über einen Zeitraum, was sozusagen selbstreferenziell ist, sich immer wieder selber weiterentwickelt, und dann kommt ein Kind. Und ein Kind ist eine Art, in der Systemtheorie quasi eine Irritation, und sprengt das System. Und das System wird quasi in die Luft gewirbelt und hat dann die Möglichkeit, entweder komplett auseinanderzubrechen oder es findet sich und baut sich wieder neu auf. Wobei man aber auch sagen muss, so ganz ist hier auch noch anzumerken, dass ja auch das System Paar ja trotzdem weiterhin besteht, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, und das verlieren doch hin und wieder manche Mütter und Väter aus den Augen, immer wieder trotzdem zurück zu dem alten System Mann-Frau zu finden, also zu dem Paar, was auch ohne Kind existieren muss, eben auch da eine Bande zu schmieden, die wichtig ist für das Fundament der Familie, und sich da auch immer wieder darauf zu besinnen. Also insofern entwickelt sich im Grunde genommen eigentlich durch die Irritation Kind ein zusätzliches, erweitertes System. Und das ist natürlich, das hat natürlich in erster Linie Priorität in den ersten Jahren und natürlich auch darüber hinaus. Aber gerade in den ersten zwei Jahren, und ich glaube, das ist ja auch, wo wir wieder bei Statistiken sind, statistisch bewiesen, dass in den ersten zwei Kindsjahren ja doch viele Ehen oder Beziehungen auseinanderbrechen. Weil es einfach.
Da sprichst du ein spannendes Thema an, ja.
Fokus, ne? Also, das ist halt so. Punkt.
Genau. Hast du denn da irgendwelche Tipps? Ich wusste ja gar nicht, dass du hier so ein paar Coaching-Tipps noch auspacken kannst. Das ist ja voll die Überraschung. Wie man das denn schafft, trotzdem Paar zu bleiben? Wie habt ihr das hinbekommen, dass diese Irritation Kind, wie du das so schön nennst, euch nicht auseinanderdriften lässt?
Oh, das wäre eine wahrscheinlich separate Folge, aber Marco und ich, wir haben ja in unserem Podcast auch kürzlich den Sascha Schmidt da gehabt, der ja auch ein, Marco, korrigiere mich, ein sehr toller Gesprächspartner war.
Ein Paartherapeut,
genau. Genau, ein Paartherapeut, richtig, Berater oder Paarberater und er hat da auch zu dem Thema toll oder viele tolle Sachen erzählt, aber so grundsätzlich glaube ich, wenn ich das so kurz zusammenfasse, dann für mich, also rein aus meiner Erfahrung heraus, wir sind jetzt 5 Jahre verheiratet, Kommunikation. Grundsätzlich finde ich, ist Kommunikation ein wichtiges Tool, Reden. Reden hilft in vielen Situationen und manchmal auch letztendlich seine alten Verhaltensmuster zurückstellen oder versuchen aufzubrechen. Und da, glaube ich, lässt sich schon ganz viel retten, nicht, nein, aber zumindest viele Konflikte vermeiden oder nicht so groß werden lassen.
Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Raus aus der Mental-Load-Falle von Patricia Camarata. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder eure Hörer.
Gelesen noch nicht, aber erzähl mal.
Sehr empfehlenswert. Ich meine, das ist im Grunde das, was Flo auch schon gesagt hat, so der Kernsatz dieses Buches ist, finde ich, von Patricia, nämlich die drei Worte reden, reden, reden. Es ist wirklich so und so einfach es ist, so schwierig es ist in der Umsetzung, weil wir sprachen ja gerade schon über Müdigkeit, gerade in den ersten Babyjahr. Also manchmal ist man einfach zu müde, um zu reden, aber tatsächlich muss man sich in einer Beziehung dazu zwingen, auch im ersten Jahr immer noch miteinander zu reden und vor allem auch Situationen zu schaffen, wo man reden kann, weil wenn ein Kind immer dabei ist, ist es manchmal gar nicht so einfach. Also da muss man sich echt disziplinieren, um wirklich da nicht aus dem Gespräch zu fallen, weil das ist das Wichtigste.
Ja, und die Freiräume überhaupt auch schaffen, wie du schon sagst, die Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich und es gibt Kinder, die schlafen zum Beispiel nicht so viel und gerade ist ja auch ein bisschen spannend so mit der Aufteilung, ob vielleicht einer mehr Zeit mit dem Kind verbringt als der andere. Es ist ja auch häufig mal so, dass die Person, die mehr Zeit mit dem Kind verbringt, dann auch in den Themen drin ist. Und wenn man sich dann sieht, dann will man natürlich auch erzählen, also das hat ja so und so geschlafen und der Stuhlgang war ja jetzt so und so und da müssen wir noch mal gucken oder so. Und dann geht es eben nicht um die Themen der vielleicht Paarbeziehung oder was sonst noch so ansteht.
Genau, ja? Und wir können das Kind ruhig beim Namen nennen. Diese Person ist in erster Linie die Mutter, weil die einfach einen biologischen Vorsprung hat. Ne?
Ich wollte jetzt ganz politisch korrekt sein, aber ja.
Ja, ich meine, da arbeiten wir eher dran, dass sozusagen diese Person zwei Geschlechter haben kann, mindestens zwei. Ne? Aber genau, das ist halt die Krux an der Sache.
Ja, da kommen wir doch gleich zu meinem nächsten Thema und zwar, was hat bei euch in der Familienkonstellation für den meisten Stress gesorgt, seitdem ihr Eltern geworden seid oder was stresst euch am meisten im Familienalltag?
Genau. Das Schlagwort Vereinbarkeit ist noch nicht gefallen, das müssten wir jetzt tatsächlich in diesem Zusammenhang nennen. Also wirklich so dieses tagtägliche Auseinandersetzen mit wer macht was, aber ich muss auch sagen, Kind Nummer zwei, also als man plötzlich zu viert war, hat das Ganze nochmal verschärft, weil dann wirklich die Betreuungssituation ja wirklich eine 1:1 war. Vorher gab es ein Kind und zwei, die theoretisch betreuen konnten. Das ist ja eine luxuriöse Ausstattung, muss ich einmal sagen. So. Wenn man dann zwei Kinder hat, dann wird es schon kriminell und jeder Vater und jede Mutter, die 3, 4, 5 Kinder haben, würden mich jetzt belächeln.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast findest du in voller Länge in Hey Papa, dem Partnergeburtsvorbereitungskurs von Kilea. Da findest du noch viele weitere spannende Podcasts, Videos, Artikel und Checklisten.
alles, was du brauchst auf dem Weg zum Vaterwerden, um deine Partnerin gut zu unterstützen und um ein echter Babyprofi zu werden.
Bitte sagt noch einmal ganz schnell, wo man euch finden kann und wo man euren tollen Podcast auch hört.
Ja. Flo, fang du mit dem Podcast an.
Den findet man auf allen bekannten Podcast-Hörplattformen wie Spotify, Apple, Deezer, Podigy, Google, einfach echte Papas und Podcasts eingeben, dann kriegt man bei Google auch schon eigentlich die besten Ergebnisse. Ich selber bin unter Herr Schleinig zu finden. Auch hier, Herr Schleinig ist ein Synonym für alle Plattformen, also einmal eingeben, dann findet man im Grunde genommen Instagram, Twitter, Facebook und Website.
Herr Schleinig sozusagen, obwohl man nicht sagt.
Mhm. Genau. Und mich findet man auf den Social-Media-Plattformen unter dem Begriff Head of Dad, also Head wie Kopf, ne, unterstrich of, unterstrich Dad. Das liegt daran, dass ich natürlich noch mein Magazin Men's Health Dad habe, was man unter anderem findet auf menshealth.de/dad. Und ansonsten meinen Namen googeln, da findet man mich auch. Also man kommt an Flo und mir eigentlich nicht vorbei, sag ich mal.
An den echten Papas, an den echten ehrlichen Papas kommt man nicht vorbei. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja, schönen Tag noch.
Vielen Dank, Sarah. Und bis bald hoffentlich. Mach's gut.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Sarah. Und bis bald.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.